Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio und euch gemeinsam mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereitet. Auf der einen Seite des Mikrofons hört ihr mich, Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler hier.
Auf der anderen Seite ist die Neutestamentlerin, das bin ich, Christel Köhler. Am kommenden Sonntag haben wir drei ganz unterschiedliche Texte mal wieder vor uns. Ich meine, es sind immer unterschiedliche Texte, aber sie sind irgendwie in ihrer ganzen Art und Weise wirklich schwierig eigentlich nur zusammenzufassen. Aber wir haben uns überlegt, wir haben in allen drei Texten eigentlich so eine Frage, die sich durchzieht, nämlich die Frage, wie und ob wir Zukunft gestalten können, beziehungsweise wie wir Menschen die von Gott grundgelegte Zukunft, wir Theologen sagen Heil dazu, wie wir diese Zukunft mitgestalten und mit umsetzen können. Deswegen Zukunftsmacher. Geht das oder geht es nicht?
Tja, und als Alttestamentler obliegt es mir da am Anfang direkt mal eine miese Stimmung zu machen. Weil wenn wir mit dem Amos-Buch hier anfangen, beziehungsweise der Lesung aus dem Amos-Buch ist, da muss man ganz kurz ein paar Verse zurückgehen und einfach sagen, Amos tritt auf und sagt ganz klar für das Nordreich Israel an, das Nordreich Israel wird verwüstet durch das Schwert Gottes. Das ist beschlossene Sache Gottes. Es gibt keinen Weg mehr zurück.
Man muss vielleicht wissen, Amos selber kommt aus dem Südreich. Er geht also in das Nordreich hoch, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt also, verkündet dort, ja, die Zukunft sagt, eigentlich geht es hier den Bach runter, um es mal sehr deutlich zu formulieren. Und das sorgt natürlich nicht so für heitere Gesichter in der Stimmung des Volkes.
Eine positive Note am Rande. Amos ist ein wunderbares Buch, um damit Sozialkritik zu beschreiben. Das macht Amos ja. Er klagt an dem Nordreich und sagt, ihr kümmert euch nicht um die Armen, ihr kümmert euch nicht um die Waisen, ihr kümmert euch nicht um die Witwen. Aber es gibt jetzt keine Umkehr mehr. Weil ihr so böse seid, ist nun beschlossene Sache. Ihr habt sozusagen keine Zukunft mehr. Und da setzen wir genau an und begegnen nun dem Priester Amasja. Der Priester am Heiligtum in Bet-El, dort, wo auch der König des Nordreichs gesessen hat. Und Amasja tritt auf als jemand: Nein, ich habe meine Zukunft in der Hand. Ich erhalte das Machtsystem, an dem ich sitze. Und er will erstmal Amos wegschicken und sagt dann: Seher, geh, flieh ins Land Juda, iss dort dein Brot und prophezeie dort. Lass mich in Ruhe sozusagen.
Das ist ja ziemlich bemerkenswert, denn Amasja ist immerhin Priester am Heiligtum von Bet-El. Er sollte ja eigentlich auf der Linie Gottes sein, der also sagt, liebe Leute, ihr verspielt eure Zukunft. Eigentlich ist es ja das, worum es geht, ne? Also natürlich bleibt ja Gottes Zusage, auch die Zukunft ist heil, aber so wie es gerade läuft, ist die Zukunft verspielt. Deswegen ist die erste Zukunft, die passiert, eigentlich die Zukunft des Untergangs, des Niedergangs, des Zerfallens. Und Amasja müsste ja eigentlich Amos, den Propheten Gottes, unterstützen, indem er eben hilft, diese erste und diese zweite Zukunft zu unterscheiden.
Ja, aber der Priester ist eben unfähig, das Wort Gottes wirklich anzunehmen. Wie ich es eben gesagt habe, er hängt mehr an der Macht. Das sieht man auch, wenn man die Verse vorher guckt. Er rennt erstmal zum König und sagt, ja, da macht jemand Unruhe im Königreich. Und dann rennt er direkt, nicht der König handelt, sondern der Priester handelt. Das ist wichtig. Der Priester rennt zum König, jammert rum und dann rennt der Priester weiter zu Amos und sagt, so, und du gehst jetzt mal ganz schnell hier weg. Dich wollen wir nicht, du machst Unruhe. Und wir wollen doch Ruhe haben, nach dem Motto, ja, Gott ist ja eigentlich einer, der uns ganz gemütlich leben lässt und wir können alles so weitermachen, wie wir wollen.
So ein bisschen abwertig klingt ja dann auch in seinen Worten zumindest diese Zuschreibung an den Amos, Seher, geh, flieh in dein Land. Also weil er damit eigentlich so ein bisschen zum Ausdruck bringen will, ja, pass mal auf, du bist halt hier nur einer, der irgendeine Zukunft voraussagt, aber es ist nicht, also er kennt ihn quasi nicht als den Propheten Gottes richtig an, wenn er das so in Worte fasst.
Ja, noch schlimmer. Er sagt ja dann weiter, iss dort dein Brot. Das heißt im Endeffekt, verdien dein Geld durch dein komisches Gerede doch woanders. Du machst das doch nur, um daraus Profit zu schlagen. Und Amos sagt ganz, ganz deutlich, nein, das, was ich hier mache, will ich gar nicht machen. Ich bin nicht mal ein Prophet. Ja, ich bin nicht mal ein Prophetenschüler. Ich bin eigentlich ein Bauer, der vorausbestimmt wurde von Gott, eben diese Botschaft zu übertreten, nach dem Motto, ich könnte mir auch Schöneres vorstellen, als dir im Angesicht stehen zu müssen. Aber Gott hat zu mir ganz klar gesagt, geh und prophezeie meinem Volk Israel.
Das ist eigentlich par excellence das, was einen Propheten ausmacht. Ein Prophet, der kommt quer zu den gängigen Mustern, zu den Machthabern, zu dem, was sich auch schon etabliert hat. Der Prophet kommt, er überrascht in der Art und Weise, wie er auftritt, in der Botschaft, die er verkündet, um tatsächlich auch deutlich zu machen, schaut auf das, was wirklich ansteht und was wirklich anliegt und hinterfragt, was ihr jetzt tut, denn was ihr jetzt tut, hat ja eine Auswirkung auf das, was kommt.
Und das wird radikal deutlich, wenn man dann weiterliest, weil aufgrund der Worte von Amasja geht dann wieder ein Gotteswort spezifisch gegen diesen Priester, der das Gotteswort nicht angenommen hat. Der Priester, der sich also der Zukunft entgegenstellt, ruiniert damit auch noch seine persönliche Zukunft, weil Gott weiter an seinem Heilsweg, der schwer zu verstehen ist in dem Falle, festhält.
Das war jetzt schon über den Text hinaus geblickt, aber vielleicht schauen wir auch nochmal auf das Ende des Textes. Also Amos hat gesagt, ich bin kein Prophet und so weiter, ich bin nur Viehhirte. Und er erzählt jetzt, was der Herr ihm denn gesagt hat. Denn in Vers 15 heißt es, der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt, geh und prophezeie meinem Volk Israel.
Erstmal wunderbar natürlich eine Anspielung auf Mose und David, die ja auch von der Herde weggenommen wurden. Dann zweitens eine wunderbare Anspielung, was eigentlich die Aufgabe eines Anführers ist, ein Hirte zu sein, jemand, der weiß, wie man anführt, was eben damit als Kritik anklingt gegen Amasja, der es nicht schafft, das Volk in eine Zukunft reinzuführen. Und der letzte Punkt eben, was ich ja schon mal gesagt hatte, Amos ist kein Prophet, er hat eigentlich eine ganz andere Aufgabe, aber er wird aus seinem Leben herausgerissen, in eine andere Zukunft hineinbestimmt, um eben im Namen Gottes aufzutreten und zu prophezeien, was Gottes Wille ist und was uns dann die lange Zeit nach der Katastrophe und dem Untergang des Nordreiches leben, im Buch überliefert wurde und uns als Mahnung für unsere Zukunft dient.
Wir haben hier in dieser ersten Lesung, die wir jetzt versucht haben, euch ein bisschen auch zu entschlüsseln, diese Perspektive, dass Gott sagt, die Zukunft Israels ist klar. Diese Zukunft hat zwei Ebenen. Die Grundperspektive, die Zusage des Heils, die ist da und die bleibt auch da. Aber weil die Menschen sich in ihrer Art und Weise, wie sie leben, diesem Heil eigentlich entgegenstellen, ist der nächste Schritt der Zukunft, also der erste Schritt quasi, das erste, was kommt in der Zukunft, erstmal Unheil. Und dieses Unheil soll verkündigt werden, beziehungsweise soll verkündigt werden, eigentlich ein Aufruf, sich gegen dieses Unheil auch zu stemmen. Das ist die Aufgabe des Amos, wenn man so sagen will. Er soll sagen, Moment, es gibt eine Langzeitperspektive, aber ihr kommt hier in eine erste Zukunftsstufe rein, weil ihr so handelt, wie ihr handelt. Also ihr verspielt quasi, dass ihr direkt in diese Heilszukunft hineingeht. Aber wir haben dann eben auch diesen Amasja, der sagt, nee, 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 das ist alles egal. Nicht du bestimmst hier, wie die Zukunft ist, du Seher, ja, nicht das Gotteswort, sondern wir haben unsere Zukunft eigentlich selbst in der Hand. Also wir sind die, die die Zukunft machen.
Und damit verspielt er auch seine persönliche Zukunft und sowieso das Nordreich Israel hat seine Zukunft generell verspielt. Tja. Jetzt haben wir gesagt, Amos ist ein bisschen negativer Einstieg in unsere ganze Geschichte. Und wenn ich eingestehe, wir springen jetzt mal rüber ins Evangelium, da muss man eingestehen, eigentlich ist auch erstmal die Perspektive am Anfang ein bisschen negativ, weil den, über den wir hier lesen, Jesus, über den wissen wir auch von Anfang an, wo er enden wird bei Markus. Er wird in den Tod hineingehen. Aber wir wissen auch, und das ist im selben Kapitel bei Markus 3, weit bevor dem Text, den wir am Sonntag lesen, nicht nur, dass Jesus umgebracht werden wird, sondern wir wissen auch, er beruft seine Jünger, um sie auszusenden. Und genau an dem Punkt, drei Kapitel später, sind wir jetzt angekommen.
Genau, wir sind im sechsten Kapitel. Und wenn ihr euch noch so ein bisschen erinnert, dann haben wir gerade erst letzte Woche davon gehört, dass Jesus, nachdem er zuvor sehr viel Glauben begegnet ist, er ausgerechnet in seiner Heimat sehr viel Unglauben, er bringt es auch genauso ins Wort, begegnet ist. Er hat Ablehnung erfahren in seiner Heimat. Und in diese Erfahrungswelt hinein von Glauben, aber auch von Unglauben, sagt er jetzt, ich sende euch, ihr die 12, die auch mehrfach schon als herausgehobene Gruppe benannt wurden im Markus-Evangelium, euch, die ihr berufen seid, mit mir zu sein, ja, und damit auch Anteil zu haben an meinem Schicksal, aber auch an meiner Vollmacht. Ich sende euch eben aus, ich gebe euch Vollmacht, damit ihr die Zukunft, auf die das alles hinsteuert, die weitere Zukunft, damit die sichtbar wird. Und zwar nicht nur durch mein Tun, sondern eben auch durch euer Tun. Das meint tatsächlich Vollmacht übergeben. Ihr könnt selber auch etwas von dieser Zukunft sichtbar machen, die Gott für euch möchte und warum der Vater mich in die Welt gesendet hat.
Wir sind da mitten im Evangelium und sehen sozusagen schon den Schritt hinaus in diese Zukunft. Ganz, ganz schön zusammengefasst bereits in Vers 12. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Die machen den Schritt in die Zukunft und verkünden, was in der Zukunft liegen wird.
In der Zukunft liegt natürlich zweierlei. Einmal das, was du ganz am Anfang schon angesprochen hast zum Evangelium. Wir wissen ja erstmal, wie das Schicksal Jesu weitergeht. Also es ist klar seit dem dritten Kapitel, dass Jesus erstmal sterben muss, um auferstehen zu können. Und die Zukunft für diese Jünger ist auch klar, denn sie werden jetzt zwar erstmal ausgesendet, aber, das wissen wir ja auch aus dem weiteren Verlauf des Evangeliums, sie sind jetzt nicht einfach frei in die Welt hineingesandt und es gibt die Geschichte der Jünger und es gibt die Geschichte Jesu, sondern sie werden zurückkehren, auch das wird im Evangelium erzählt werden und sie werden trotzdem weiter auch mit Jesus unterwegs sein, damit sie eben nicht nur Anteil an dem Gesendetsein haben, sondern auch Anteil haben, tatsächlich an dieser schwierigen Zeit, an dieser Leidenszeit erlebt haben, dass eben ja die Zukunft auch immer diese etwas gebrochene Perspektive hat, wie wir sie aus dem Buch Amos eigentlich auch schon kennengelernt haben. Es gibt die grundlegende Heilszukunft, aber diese Heilszukunft wird immer wieder torpediert durch die Entscheidung von Menschen, die Entscheidung vom Glauben abzufallen, wie im Buch Amos, die Entscheidung, die Armen zu unterdrücken, wie im Buch Amos, der Hintergrund ist, oder aber auch, wie zum Beispiel die Boten Gottes abzuwehren. Denn das ist auch ein Szenario, was wir ja nicht nur bei Amos finden, sondern auch hier im Evangeliumstext.
Und da gleichen sie auch sozusagen auch ein bisschen Jesus, wie wir es ja vorher gehört hatten. In seiner Heimatstadt traf er auch Unglauben und konnte keine großen Wunder vollbringen. Und hier wird den Jüngern vorausgesagt, ihr werdet nicht überall Gastfreundschaft erleben. Und wenn ihr keine Gastfreundschaft erlebt, dann geht einfach weiter. Geht positiv in die Zukunft weiter, macht weiter und verkündet das, was ihr verkünden sollt, und damit hören wir am Sonntag auf, und gebt der Welt einen Vorgeschmack auf das, was ihr verkündet. Gebt einen Vorgeschmack auf dieses Himmelreich. Sie trieben viele Dämonen aus, steht da, und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.
Das ist die Zukunft, die Gott für uns will. Das ist die Zukunft, die Jesus sichtbar macht in seinem Handeln. Und genau diese Zukunft sollen auch die Jünger sichtbar werden lassen. Dazu sind sie in die Gemeinschaft mit Jesus berufen. Und jetzt haben wir so ein bisschen den Rahmen eigentlich des Evangeliumstextes in den Blick genommen. Vielleicht ein ganz kurzer Blick auf das, was dazwischen steht. Da gibt es nämlich jede Menge vermeintlich kleine, große Regeln, was sie mitnehmen dürfen, was sie nicht mitnehmen dürfen, etc. Und all dieses kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen, all diese Hilfestellungen, die Jesus ihnen mitgibt, sind im Prinzip Hilfestellungen, diese Zukunft nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Zukunft, die sie verkünden sollen. Also ihr Auftrag ist, etwas von dem Heilswillen Gottes in die Welt zu tragen. Und um sich davon nicht abbringen zu lassen, um sich da nicht mit anderen Dingen zu beschweren, dafür gibt es eben diese konkreten und klaren Regeln, was mitzunehmen ist und was nicht mitzunehmen ist.
Er sagt damit im Endeffekt auch, ihr braucht nicht viel. Ihr müsst einfach rausgehen. Ihr schafft das. Und das ist umso bemerkenswerter, weil wir ja wissen, die, die da ausgesendet werden, sind ja auch nicht voll des Glaubens. Wir hatten ja gerade erst erlebt, wie bei der Überfahrt auf dem See von Galiläa, er zu ihnen sagt, habt ihr denn noch keinen Glauben? Oder in einer anderen Texttradition, habt ihr gar keinen Glauben? Sie haben nur diesen Glauben, aber der genügt. Sie können damit jetzt rausgehen, sie brauchen nicht viel, sie können das Himmelreich verkünden. Und diesen Vorgeschmack auf das Himmelreich können sie wirklich, weil sie die Vollmacht bekommen, den Menschen zum Schmecken geben.
Diesen Geschmack bzw. dieses Lustmachen auf das, was kommt, auf diese große Zukunft Gottes, das ist eigentlich der große Aufhänger auch noch für den dritten Text, den wir am Sonntag haben. Wir haben nämlich einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, ganz am Anfang des Epheserbriefes, einen großen Lobeshymnus. Es ist ein sehr, sehr enger und theologisch dichter Text, deswegen lest auf jeden Fall die richtige Auslegung und die kompletten Dinge dazu. Wir gucken jetzt nur auf einzelne Aspekte.
Und ihr müsst euch beim Lesen wirklich nicht verwundern. Selbst in Kommentaren findet man solche Einschätzungen wie, das ist ein Ungetüm von einem Satz, der sich da ab Vers 4 bis zum Ende, bis zum Ende Vers 12 durchzieht. Also auch in den Kommentaren wird verdeutlicht, ein schwieriger Text. Also nicht abbringen lassen. Wir haben auch die Einzelkommentierung bei uns auf der Homepage und jetzt versuchen wir, unsere Linie durch den Text weiter zu verfolgen.
Denn es geht auch hier um die große Zukunftsperspektive. dieses Lob, das hier der Verfasser des Epheserbriefes ausspricht, er setzt ein mit gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat mit uns mit dem Segen seines Geistes gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Dieser große Lobpreis, zu dem er ansetzt, der zielt darauf ab, uns deutlich zu machen, wir sind auf der einen Seite schon mitten in der Zukunft, die Gott uns eigentlich geben will, aber wir müssen diese Zukunft tatsächlich auch immer noch wieder selbst mitgestalten. Und der Vers, der jetzt direkt im Anschluss an diesen ersten Einstiegsvers mit Lob kommt, der Vers 4, der führt uns da schon auf die richtige Spur. Till, liest ihn doch bitte mal.
Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm.
Es ist hier von einer großen Zukunft die Rede, die Gott für uns ins Auge gefasst hat. Wie am Anfang der Schöpfung ist alles gut. Ja? Also das ist diese Erwählung vor der Grundlegung der Welt. Gott möchte, dass alles gut ist. Wir wissen aber, dass die Geschichte von Amos bis zur Ablehnung Jesu nicht immer dieses Gutsein irgendwie widerspiegelt. Nicht alles in dieser Schöpfung, nicht alles in dieser Welt scheint dem Heil entgegenzustreben. Es gibt vieles, was dem entgegenläuft. Und trotzdem bleibt diese Grundzusage Gottes da und die Grundaufforderung, etwas von diesem Heilsein der Welt selber auch ja wiederzuspiegeln.
Das ist, was uns in dem Text verdeutlicht wird, was wir auch oft in anderen Texten haben, was wir immer theologisch mit bedenken. Einerseits das Geschenk Gottes, diese Gnade, und andererseits das Resultat daraus in unserem Handeln. Das haben wir sehr, sehr schön zusammengefasst, diesen einen Vers. Ich lese ihn nochmal vor. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, das ist das große Geschenk, und daraus folgt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Und wenn wir jetzt auf den ganzen Text nochmal direkt gucken, ohne die Kleinigkeiten reinzugehen, möchte ich kurz aufmerksam machen auf das Wort wir, weil es ein Lobpreis, den wir zusammen anstimmen. Der Brief fängt bewusst an und nimmt uns mit in dieses Wir hinein. Wir beten dieses Wir mit. Erst nachher in Vers 13 kommt dann die Anrede. In ihm habt auch ihr das Wort der Wahrheit. Aber wir werden hier mitgenommen ein Gebet, das wir direkt mitbeten können und durch sagen können, dass wir in dieser Gemeinschaft mit Christus unser Leben verwirklichen können und aufgrund dieses Geschenkes des Lebens in Jesus Christus eben wirklich heilig und untadelig leben können und, wie der Text auch zweimal betont, in diesen Lobpreis der Herrlichkeit Gottes einstimmen können.
Der Text pendelt da vielleicht immer auch so ein bisschen zwischen zwei Ebenen. Das eine ist immer diese Grundebene, Gott sagt uns eine große Zukunft voraus. Gott legt uns in uns das Heil hinein. Er will, dass wir in seiner Gegenwart leben. So, das ist die große Perspektive. Und auf diesem Weg dahin gibt es immer wieder kleine, also kleinen Anführungsstrichen, Aspekte, die uns helfen, diese große Wirklichkeit zu entdecken. Und ein ganz wichtiger Aspekt da drin ist eben Jesus Christus. Also er hat uns aus Liebe im Voraus bestimmt, seine Söhne zu werden, also Gottes Kinder zu sein, aber dann wieder durch Jesus Christus. Immer wieder werden Momente benannt, die uns helfen, in diese große Heilsperspektive Gottes tatsächlich mit einzustimmen. Er hat uns beschenkt mit aller Weisheit und Einsicht. Auch das ist etwas, was uns hilft, auf diesem großen Weg in die Zukunft hinein zu gehen.
Was beim ersten Lesen vielleicht nicht direkt auffällt, aber immer wieder kommt diese Formulierung: in ihm. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm sind wir auch als Erben vorherbestimmt. Dieses in ihm ist in Jesus Christus. Und der Lobpreis macht uns deutlich, dass Jesus Christus für uns der Raum des Heils ist. Der sichere Raum, in dem wir sind. Und gleichzeitig auch sozusagen der Raum, in dem unser Lobpreis dann erklingen kann. Wir sind in ihm gesichert. So können wir wirklich untadelig und heilig leben.
Der letzte Vers dieser Lesung fasst das, glaube ich, schön zusammen. Da heißt es, der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes hin zur Erlösung, durch die ihr Gottes Eigentum werdet zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt also, wir sind Erben Gottes und das spüren wir, indem Gottes Geist uns geschenkt ist und wir mit diesem Geist Gottes immer wieder unterwegs sein dürfen und das große Ziel eben wahrnehmen dürfen, nicht nur Gottes Kinder zu sein, Gottes Eigentum zu werden, das ist vielleicht eine andere Umschreibung dazu, sondern tatsächlich auch genau diese Lobesperspektive mit einzunehmen. Also nicht nur etwas zu sein, sondern auch etwas zu tun, denn Loben ist ja etwas Aktives. Das heißt, wir sollen wer sein aber wir sollen auch dieses Sein in unserem Handeln zum Ausdruck bringen und hier ganz deutlich im letzten Teil dieses Verses zum Lob seiner Herrlichkeit, indem wir Gott loben durch unser Tun, durch unsere Worte, in unserem Denken und Beten. Damit werden wir Teil genau dieser Zukunft, die Gott für uns schon längst bereithält.
Das ist wunderbar und ich springe jetzt direkt raus in dem Psalter, um das zu verdeutlichen. Der ganze Psalter läuft ja auf den großen Lobpreis zu. Und das heißt nicht, und das sagt auch der Epheser deutlich, es heißt nicht, dass vorher nicht ganz viel Klage passiert. Es heißt nicht, dass viel, ganz viel Drama passieren muss, wie bei Buch Amos uns gesagt wird. Es heißt nicht, dass viele Wege auch gegangen werden müssen, manches scheitert, manches gut läuft, wie bei den Jüngern wahrscheinlich. Aber das Ziel, worauf es hinausläuft, ist die Möglichkeit, diesen Lobpreis zu lernen und in diesem Lobpreis anzukommen und auch auf dem Weg schon diesen Lobpreis im Blick zu haben als die für uns vorausbestimmte Zukunft, das Heil, das uns erwartet.
Wenn wir gesagt haben, es geht in allen drei Texten dieses Sonntags um das Thema Zukunft und die Frage, wie wir denn Zukunft mitgestalten können, dann ist das kein Widerspruch dazu, dass wir sagen, Gott hat die große Zukunft schon grundgelegt. Er sagt uns das Heil zu. Das ist die Linie Gottes. Weil wir aber zur Freiheit berufen sind, können wir diese Zukunft mitgestalten. Aktiv, indem wir tatsächlich das Heil mit verkünden, einstimmen in den Lob, auch Propheten Gottes sind und auch auf Missstände aufmerksam machen. Aber wir können die Zukunft in gewisser Weise auch mitgestalten, indem wir diesen Heilsplan Gottes torpedieren, indem wir uns ihm widersetzen und sagen, da möchte ich nicht mitmachen. Diese Freiheit haben wir, aber dann machen wir auch nochmal eine andere Schiene der Zukunft quasi auf. Es tut sich eine andere Türe auf. Und wie drastisch die sein kann, das wird im Buch Amos ja sehr deutlich. Und das wird auch im Evangeliumstext ja an vielen Stellen deutlich. Gerade erst letzten Sonntag, wo wir von der Ablehnung Jesu gehört haben. Auch das sind Realitäten der Zukunft. Wir haben etwas in unserer eigenen Hand, aber wir dürfen uns auch darauf verlassen, dass Gott die Zukunft zumindest für uns schon bereitgelegt hat.
Genau. Das wird wunderbar durch deine Worte mir nochmal verdeutlicht. Man kann es also ein bisschen plakativ jetzt wieder sagen, aber in Bezug auf die Amos-Lesung, entscheide dich, sei Amasia oder sei Amos. Gott hat seinen Weg vorgezeichnet und jetzt verhalte dich dazu. Jetzt kommt der Sprung ein bisschen weit, aber vielleicht doch nicht so weit hin zu meinem Vers, den ich mitnehmen möchte für diesen Sonntag.
Sehr gern.
Ich bin nämlich eigentlich nicht am Vers hängen geblieben, sondern ich bin an dem, worauf ich eben schon hingewiesen habe, hängen geblieben beim Epheserbrief auf immer dieses immer wiederkehrende in ihm. Da gibt es ganz viele Sätze. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Hat vorhin schon vorgelesen, Vers 11. In ihm sind wir auch als Erben vorherbestimmt. Dieses in ihm kann man verschieden deuten, aber für mich irgendwie beim Lesen hat sich das, was ich auch schon anklingen ließ, verdeucht. In ihm, das heißt, Jesus Christus wird für uns zu einem Raum, zu einem Sicherheitsraum, wo eben wir schon wissen, durch sein Blut ist das Heil schon bestimmt. In diesem Raum können wir den Lobpreis schon singen und die Wände lassen ihn uns noch so lauter erklingen. Aber selbst in diesem Raum, wenn wir sagen und glauben, wir sind in Jesus Christus sicher, müssen wir immer noch diesen Lobpreis singen. Wir sind in ihm immer noch, wie du es richtig gesagt hast, diese freien Subjekte, die sich zu allem verhalten müssen, auch wenn wir geschützt umgeben sind. Und das mitzubedenken, einerseits diese wunderbare Metapher für mich von der Geborgenheit im Erlöser, der ein Raum für mich ist, was wir auch in dem Psalm haben, Gott ist meine Burg. Das ist im Endeffekt immer nur, ja, ein Angebot. Aus jedem Raum kann man rausgehen. In jeden Raum kann man verstummen. Wie verhalte ich mich in dem Raum, der mir geschenkt ist, als mein Möglichkeitsraum? Das ist ein schönes Bild und ein schöner Anschlusspunkt für einen Gedanke für mich. Dieses in ihm, was bedeutet das? Ist mein Leben wirklich in ihm und wie äußert sich das?
Vielen Dank, das macht die Perspektive auch noch mal ein bisschen kompletter, glaube ich, auf diese Frage hin. Ich nehme vielleicht ein bisschen banal, aber den Vers 7, den Anfangsvers des Evangeliums mit, er rief die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Und selbst auf die Gefahr, dass ich das auch in einem anderen Kontext schon mal gesagt habe, aber ich finde diese Aussendung zu zweit ganz bemerkenswert, weil sie eben bedeutet, wir können auch für diese Zukunftsperspektive eigentlich nicht alleine unterwegs sein. Wir brauchen Komplizinnen und Komplizen, wir brauchen Menschen, auf die wir uns verlassen können und wir dürfen uns vielleicht aber auch gleichzeitig darauf verlassen, dass wir eigentlich nie alleine ausgesandt sind. Das heißt, selbst wenn man mal den Eindruck hat, man ist als Einzelkämpfer für die Gottesbotschaft vielleicht irgendwo unterwegs. Wir sind es nicht. Aber wir müssen uns die Orte auch suchen, vielleicht manchmal, wo wir eben merken, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Wir brauchen Orte der Vergemeinschaftung in Kirche, vom Gottesdienst hin bis zum Seniorenclub. Was auch immer es ist, wo wir gerade genau das feststellen, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine die, die an diese Hoffnungsperspektive und Heilszukunft glauben. Und wir können auch jeder für uns etwas davon weitergeben, im Wissen darum, dass wir es eigentlich nie alleine tun müssen, weil Gott immer mehrere von uns losschickt, um Prophetinnen und Propheten zu sein.
Wunderbar, dieser Gedanke. Der schließt schön für mich auch nochmal selbst an, weil es heißt ja im Endeffekt, der Raum, der mir so wichtig ist, dieses in ihm sein, das gefüllt durch ein Wir, nicht gefüllt durch ein Ich, gefüllt durch ein Wir. Danke für den Gedanken und für die Möglichkeit, noch weiter zu denken. Jetzt freuen wir uns über eure Impulse, welche Bibelverse euch wichtig sind, welche Gedanken ihr dazu habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr runterspringen in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link rüber zu Facebook und da könnt ihr eure Bibelverse mit uns und allen anderen, wenn ihr wollt, teilen.
Wir wünschen euch, wie immer, viel Freude beim Bibelentdecken.